Ja, lass uns nochmal beten. Unser Vater im Himmel, ja, wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast, was ist voller kostbarer Weisheit und ja, Erkenntnis und Verständnis für uns, ja, um dich besser zu erkennen, um uns selbst besser zu erkennen im Lichte, ja, deines heiligen Gesetzes, ja, und um uns, ja, zu überführen von Sünde, um uns hinzuweisen auf die Quelle des Heils und der Errettung, auf Christus, deinen Sohn. Ja, Herr, und wir bitten dich darum, dass auch wir an diesem Morgen, wie wir es gerade gelesen haben, ja, unterscheiden können zwischen dem, was gut ist und was dir wohlgefällig ist, ja, dass wir ein heiliges Leben führen sollen zu deiner Ehre, ja, und auch zwischen dem, was, ja, böse ist und Sünde ist in deinen Augen, was dir missfällt, ja, auch in unserem Leben, sodass wir, ja, Erkenntnis erlangen darüber, Verständnis, und dass wir immer mehr verwandelt werden in das Ebenbild deines Sohnes, und dass durch deinen Heiligen Geist, ja, in unserem Leben auch Heiligung geschieht, dass, ja, wir die Sünde überwinden, dass wir, ja, im Kampf siegreich sind, dass wir auf das schauen können, was vor uns liegt, die Ewigkeit bei dir, und dass wir auch jetzt schon erkennen, was wir jetzt schon für Vorrechte haben in diesem Leben, als deine Kinder, mit dir Gemeinschaft zu haben, die Ewigkeit als Anrecht zu haben, als Erbe zu haben, ja, und jetzt schon diesen Frieden mit dir zu haben als unserem himmlischen Vater. Herr, segne uns so an diesem Morgen, wenn wir dein Wort betrachten, und sei mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, setzt euch bitte. Ja, schlagt doch mit mir auf den Römerbrief, Kapitel 8. Und wir lesen zusammen die Verse 12 bis 17. Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 12 bis 17. Dort heißt es in Gottes Wort: So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Ja, dieser heutige Predigttext, er befindet sich in einem meiner Lieblingsbücher der Bibel, im Römerbrief. Und um euch einen kurzen Einblick in den Römerbrief zu geben, habe ich einen kurzen Überblick vorbereitet. Der Römerbrief, ja, er ist euch allen sicher bekannt und er ist eine wundervolle Darlegung des ganzen Evangeliums. Der Apostel Paulus, er behandelt dort systematisch alle wichtigen Lehren des Evangeliums. Und er schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Rom, wahrscheinlich im Jahr 57 nach Christus. Und er bringt auch in diesem Brief zum Ausdruck, dass er die Gemeinde persönlich besuchen wollte, um ihnen diese Dinge, die er jetzt schreibt, ja, zum Trost und zur Belehrung im Evangelium zu predigen. Das Evangelium, das sagt er am Anfang, das hat Gott selbst ihm anvertraut. Ihr erinnert euch sicher an die Begebenheit in der Apostelgeschichte, wo er auf dem Weg nach Damaskus ist und Jesus selbst begegnet ihm. Und er beruft ihn in seine Nachfolge. Und Paulus, als er diesen Brief niedergeschrieben hat, war er vom Heiligen Geist inspiriert. Und so entfaltet er die christliche Heilsbotschaft, das Evangelium, die gute Nachricht. Für Paulus ist Gott der Schöpfer der Welt. Er ist der Schöpfer eines jeden Menschen. Das berichtet er dann im Römer 1, Vers 20. Und er sagt auch, dass wir Gott an seinen Werken der Schöpfung erkennen können, sodass kein Mensch ja eine Entschuldigung hat, dass er Gott ja verleugnet. Ihm, Gott allein, soll der Mensch Ehre erweisen. Das ist die ursprüngliche Identität. Das ist die Wesensart, mit der Gott den Menschen geschaffen hat. Als sehr gutes Wesen, um ihm zu dienen und ihn zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben. Wie wir jetzt vor kurzem erst in Nathanaels Predigtserie über Genesis gehört haben, in 1. Mose 1, 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Doch, dann entfaltet der Apostel Paulus das weiter. Ihr kennt es, Kapitel 2, Kapitel 3 oder auch Kapitel 1 schon, lesen wir davon, dass der Ungehorsam des Menschen seine Sünde, Gottes Zorn entfacht hat. Und seitdem heißt es von dem Menschen, dass er dahingegeben ist in seine Sünden, in Verlorenheit. Und mit diesem Hintergrund setzt sich Paulus nun für das Evangelium ein. Er weiß, dass den verlorenen Menschen kann nur eines retten, und zwar Jesus Christus. Und so predigt er, dass alle glauben sollen an Christus, um gerechtfertigt zu werden. So werden diese großen Themen in dem Römerbrief erläutert: die Gerechtigkeit Gottes, die Verdorbenheit des Menschen, die Rechtfertigung allein durch Gnade und aus Glauben, die Heiligung des Christen. Und in den ersten 11 Kapiteln haben wir so die lehrmäßigen Themen und in den letzten 5 die praktischen Anweisungen. Ja, das erste war dann das Fundament der Errettung, das ist die Rechtfertigung, nicht aus den Werken der Heiden, Kapitel 1, noch aus den Werken des Gesetzes, ja, wie die Juden es versucht haben. Denn sowohl Juden als auch Heiden, sie sind beide dem Fluch verfallen, sondern allein durch Jesus Christus. Und die Schritte dieser Errettung sind der Friede mit Gott, das erläutert er dann in Kapitel 5, auch dann die Heiligung, das erläutert Paulus in Kapitel 6 des Römerbriefes und in Kapitel 7 und schließlich in dem Kapitel 8, wo dieser Predigtext steht, dort geht es um die Verherrlichung. Und da steigen wir auch heute ein, in diesem Kapitel 8. Und dort erklärt Paulus, in diesen ersten 28 Versen erklärt er die Vorrechte eines jeden Christen. Ja? Diese liegen darin begründet, dass Gott es ist, der die Menschen zum Heil bestimmt und auserwählt. Und dass es auch darin endet, dass der Christ einen endgültigen Triumph und Sieg erfährt. Das sind dann die Verse 31 bis 39. Und so schon ist schon der Einstieg dieses 8. Kapitels des Römerbriefes eine wundervolle Aussage. Dort heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Also die Hoffnung von uns Christen wird nicht auf uns selbst gerichtet, sondern auf Jesus Christus. Er ist der eine, der unsere Rechtfertigung vollbracht hat. Und so zeigt sich das auch in den vorigen Versen, diese 8 Verse, die in dem Kapitel, in dem Anfang stehen. Gott hat uns, Christus hat uns freigemacht. Gott hat das dem Gesetz Unmögliche getan. Gott hat die Sünde im Fleisch verdammt. Und das Ziel ist, uns als solche hinzustellen, die nach dem Geist wandeln. So ist das, wird schon dieser Gegensatz herausgearbeitet von Fleisch und Geist. Und Paulus, er zeigt auf, wie alle Handlungen des Fleisches, also der alten Natur des Menschen, wie sie gegen Gott gerichtet sind. Aber das Regieren des Geistes, es bringt Leben. Und so fängt auch der Predigttext an mit einem So. Also dieses Wort So bedeutet, dass eins auf dem anderen aufbaut. Also dieser Text steht natürlich nicht im leeren Raum, sondern er baut auf dem vorherigen auf. Die Rechtfertigung, sie ist allein durch Glauben und allein aus Gnade. Und das muss uns im Hintergrund bleiben, wenn wir uns unsere wahre Identität anschauen. Ja, so habe ich auch diese Predigt überschrieben mit dem Titel Unsere Identität in Christus. Unsere Identität. Was verstehen wir denn unter Identität? Ja, unsere Identität. Im Englischen heißt der Personalausweis Identity Card. Ja, also Identitätskarte. Und in unserem Personalausweis, in dieser Identity Card, da sind unsere Wesensmerkmale beschrieben, was uns auszeichnet. Ja. Da steht zum Beispiel unser Name, unser Geburtsort, unser Geburtsdatum, also unser Alter, unsere Augenfarbe, unsere Größe, ja, und noch vielleicht noch ein paar andere Angaben. Und diese Identität, ja, die unsere Identität, die darin beschrieben ist, die haben wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ja, und die können wir auch nicht wechseln. Also wir sind ja davon überzeugt, dass jeder Mensch nur eine Identität hat. Es gibt welche Schwindler, die verschiedene Ausweise vielleicht haben, ja, aber mit der Identität, die darin beschrieben wird, sind wir als Personen, als selbstständige Wesen geschaffen. Also, der Apostel, er beginnt hier mit einer starken Aussage. Er sagt, wenn wir Christen sind, dann haben wir unser altes Leben in der Sünde abgelegt und wir sind ihm zu nichts mehr verpflichtet. Das heißt hier in Vers 12, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, um nach dem Fleisch zu leben. Das alte Leben, was hier jetzt als Leben im Fleisch bezeichnet wird, es bringt nur den Tod und das Verderben ein. Auf solche Art und Weise sind alle, die jetzt zu den Brüdern, zu den Christen gehören, einst gewandelt. Alle waren tot in ihren Sünden und Übertretungen. Und sie lebten nach der Art dieser Welt, wie alle anderen Menschen. Und sie führten ihr Leben in den Begierden des Fleisches. Das ist das Bild, welches Paulus hier gebraucht, ist auch das Bild eines Sklaven. Es heißt in Vers 15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen. Ja, der Sklave zur Zeit des Römischen Reiches, er hatte keinerlei Rechte und keinen freien Willen. Er gehörte ganz als Besitz seinem Herrn und dem Willen seines Herrn musste er gehorchen. Hatte er einen grausamen Herrn, so lebte er alle Tage in Angst und Schrecken, denn sein Herr konnte ihn jederzeit töten lassen. Und viele Sklaven erlitten schon beim kleinsten Ungehorsam furchtbare Strafen. Also der Sklave, er konnte sich selbst nicht aus dieser Sklaverei befreien und dies beherrschte sein Leben. Und mit dieser Vorstellung vor Augen schrieb der Apostel Paulus diesen Brief und er sagt, ja, dieses nach dem Fleisch leben, dieses Sklaven der Sünde sein, das ist die Identität eines Menschen, der nicht wiedergeboren ist, der in seinen Sünden lebt. Und darin befindet sich in der der ganzen Lehre der Schrift jeder Mensch seit dem Sündenfall von Natur aus. Die abscheuliche Sünde ist der Sklavenherr des Menschen. Und alles, was die Sünde an Begierden im Menschen erregt, ist er gezwungen zu tun. Im Psalm 51, Vers 7 heißt es, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Also keiner von uns, der heute hier ist, keiner, der zuhört, kann sich von diesem Wort ausnehmen. Wir sind alle in Sünden geboren und haben alle die Werke der Sünde getan. Wir haben eine sündige Natur und verstoßen gegen Gottes heiliges Gesetz und darum sind wir schuldig vor Gott. So wie Samuel heute Morgen schon vorgelesen hat aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 10. Wer ein Gebot Gottes übertreten hat, der ist an dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Und aus diesem Sklavenverhältnis der Sünde kann sich niemand von sich selbst aus befreien. So sehr wir auch wollen und uns anstrengen, wir werden niemals darüber hinauskommen, als auszurufen, wie in Römer 7, Vers 18 steht, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Die Sünde, sie übt ihre Herrschaft in solch einer bestimmenden Art und Weise aus, dass ihr kein Mensch widerstehen kann. Und die Folge davon, die Folge der Sünde, die Folge des Ungehorsams gegenüber Gott ist der Tod. In Vers 13 heißt es, wenn ihr aber nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Also der Tod, das Verderben, und zwar nicht nur der leibliche Tod des Körpers, also dass das Herz aufhört zu schlagen, dass wir die Augen schließen, dass alle Organe ihre Funktion aufgeben und wir tot sind und begraben werden. Nein, nicht nur das, sondern die Bibel beschreibt es, Christus selbst sagt es, es ist auch der zweite Tod, der ewige Tod. Das ist die Strafe, die Gott für die Sünde der Menschen bestimmt hat. Und wie viele erkennen es nicht? Das Herz des Menschen ist trügerisch, schreibt Salomo. Die Sünde hat die Augen des Menschen verblendet, sein Gewissen ist zum Schweigen gebracht und jeder Mensch, auch wenn er das Gute tun will, so wie Paulus schreibt in Römer 7, Vers 18 und 19, so tut er doch das nicht, sondern das Böse, das er nicht will, das tut er. Und das ist die Schreckensherrschaft, die die Sünde ausübt, von Geburt an. Auch Epheser 2, Vers 3 beschreibt das. Jeder von uns aus, von Natur aus, hat dies getan. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, auch wie die anderen. Hier müssen wir innehalten. Hier müssen wir wirklich überlegen, wie dunkel und schwarz das Bild ist, was uns die Schrift von der Sünde malt und von der Strafe, die der Ungehorsam gegen Gott mitbringt. Es ist keine Gnade verdient. Wir haben das Gericht verdient. Wir haben das Sterben verdient. Die ewige Gottverlassenheit ist eigentlich unsere Konsequenz, die wir zu tragen hätten. Aber das göttliche Aber trifft uns hier in diesem Text. In Vers 14 heißt es, dass etwas ganz anderes nun das bestimmende Element in unserem Leben wird. Dort heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Also ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen zur Furcht. Ja, Furcht, das ist das, was eigentlich hier raus entstehen müsste. Furcht und Angst vor dem ewigen Gericht Gottes. Das ist das, was jeder Mensch normalerweise empfinden müsste beim Anblick seiner selbst. Beim Anblick seiner eigenen Sünde müsste jeder ausrufen, wehe mir, ich vergehe. So wie der Prophet Jesaja 6, wenn der Prophet Jesaja in Kapitel 6 ausruft, Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen und ich habe den Herrn der Herrscharen gesehen. Wehe mir, ich vergehe. Furcht und Angst ist das, was jeder empfinden müsste. Und das ist eigentlich auch das, was wir den Menschen weitersagen müssen, dass sie erstmal Furcht und Angst haben müssen um ihre Sünden. Dass sie erstmal erkennen müssen, wie schrecklich ihre eigene Situation ist, ohne Aussicht auf Rettung durch ihre Werke, durch das, was sie selbst tun können. Aber es heißt hier, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder. Also es geht hier darum, dass jemand anders noch seine Regentschaft ausübt. Und zwar der Geist Gottes. Da passiert also eine Veränderung. Wir sehen in der alten Identität Sklaven der Sünde, wo die Sünde ihre Herrschaft ausübt. Und jetzt lesen wir davon, dass der Geist Gottes seine Herrschaft ausübt. Er bestimmt die Richtung des Lebens für den, der wiedergeboren ist. Und das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Und das ist der zweite Punkt, die neue Identität in Christus, Kinder Gottes, Kind Gottes sein. Das ist die einzige Alternative zur Sklaverei der Sünde, die Kindschaft Gottes. Es ist eine völlig neue Identität. Sie ist ganz anders als die vorige Knechtschaft und Sklaverei der Sünde. Und diese Identität gibt es nur in Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 12 schreibt der Apostel Johannes, wie viele ihn aber aufnahmen, damit ist Christus gemeint, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also die Frage ist, wie nimmt man nun Jesus auf? Wie kommt man nun weg von der Sklaverei der Sünde zu der Herrlichkeit, ein Kind Gottes zu sein? Zu solchen, die an den Namen des Herrn Jesus Christus glauben, kann der Apostel schreiben, dass sie nicht mehr Schuldner des Fleisches sind. Sie, die Brüder, die Christen, sie sind nun von Neuem geboren und besitzen alle Rechte eines Kindes Gottes. Und es geht nur so, dass man von seinen eigenen Werken wegschaut auf Christus hin. Und das ist der Glaube. Glauben, ich habe ich mal auf einem Plakat gelesen, was mein Vater aufgehängt hatte, bei uns in der Halle, da heißt es, Glauben bedeutet, die leeren Hände ausstrecken und das Geschenk Gottes annehmen. Also leere Hände, nichts zu bringen, heißt das. Ja? Aber sich allein auf Christus werfen, auf ihn, der alles getan hat. Und das ist die fundamentale Änderung in der Beziehung zu Gott. Vorher waren wir Feinde Gottes, nun sind wir seine Kinder. Was hat denn ein Kind für Eigenschaften? Der Vater und die Mutter, sie kümmern sich um das Kind, sie versorgen es, sie geben ihm zu essen, sie wickeln es, sie geben ihm was zu trinken, einen Schlafplatz, sie umsorgen das Kind mit allem Nötigen. Und wie reden die Eltern mit dem Kind? Und das Kind mit den Eltern in vertrautem Umgang. Da ist eine Liebe, die ja bei den Kleinsten anfängt. Das Kind, das liebt den Vater und der Vater liebt das Kind. Das ist so eine völlige Veränderung in der Beziehung zu Gott. Es ist eine der liebevollsten Beziehungen in der Familie, Vater und Kinder, Mutter und Kinder. Das ist eine der wunderbarsten Beziehungen, die Gott geschaffen hat. und die das auch widerspiegeln soll, unsere Beziehung zu Gott. Und genau diese Vertraulichkeit spricht der Apostel hier an in Vers 15. Wir haben einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist nun der liebe Vater und wir, die wir auf Christus vertraut haben, seine Kinder. Kann man darüber nachdenken und nicht ins Staunen geraten? Ich denke nicht. In der Parallelstelle zu unserem Text in Galater 4, 1 bis 7, da beschreibt Paulus dieselbe Wahrheit und er sagt dort, weil ihr Kinder seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Und was ist dies für eine außergewöhnliche und wunderbare Tatsache, dass so ein großer und herrlicher Schöpfer, der es nicht nötig hätte, sich zu erbarmen und herabzuneigen, dass er sich von sündigen Menschen Vater nennen lässt und sie mit seine Kinder anspricht. Der alte sklavische Geist, er wird bei der Bekehrung, bei der Errettung, bei der Wiedergeburt abgelegt und wir sind ihm und der Sünde nichts mehr schuldig. In Römer 6, Vers 14, da sagt Paulus es so, dass die Sünde nicht mehr über uns herrschen wird. Sie kann es nicht. Und wir sind ihr nichts mehr schuldig. Der Geist Gottes, ja, die dritte Person der Dreieinigkeit, Gott selbst, er treibt uns an und wir können durch ihn leben. Das ist unsere neue Identität in Christus als Kinder Gottes. Und das bestimmt unser Leben und nichts anderes. Und das ist nicht irgendeine abgehobene Vorstellung, sondern das ist Realität. So wollen wir doch diese Liebe, die Gott uns erweist, erwidern. Und aus Liebe zu unserem himmlischen Vater das tun, was er gerne möchte. Das wäre die natürliche Folge dieser Liebe, die wir empfangen haben. Aus Liebe zu ihm möchten wir doch Gemeinschaft mit ihm als unserem Vater haben. Das können wir auch. Gemeinschaft jeden Tag durch das Lesen und Studieren seines Wortes, durch Gespräche mit ihm im Gebet. Wir wollen aus dieser Liebe heraus uns auch vor dem hüten, was ihm missfällt. Und das ist, in Sünde zu fallen. In Sünde zu fallen dämpft den Geist. Die Sünde wird nicht mehr herrschen, aber wir können trotzdem noch fallen. Wir können trotzdem noch gegen Gottes Gebote sündigen. Und ja, jeder von uns tut das auch. Aber wir können wieder aufstehen. Durch die Kraft Gottes, durch den Geist Gottes, der in uns Wohnung genommen hat, haben wir die Kraft, die Sünde zu überwinden. Und das ist nicht unsere Kraft, weil dann würden wir der Sünde sofort nachgeben und in jede Sünde fallen, die es nur gibt. Ja, wenn es auf unsere Kraft ankommen würde, als Menschen, als Alexander Hiller, als Tim Roth. Ja. Nein, es kommt nicht von unserer Kraft, sondern von der Kraft Christi und von dem Heiligen Geist, dass wir Überwinder sind. Lasst uns doch mal ganz kurz die Verse weiter in diesem Kapitel lesen. Denn eigentlich bräuchte ich gar nicht mehr zu sagen, als dass wir in diesem Kapitel mal ein bisschen weiterlesen. Dort heißt es zum Beispiel ab Vers 25, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige, gottgemäß. Also selbst unser Gebet kommt nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Wenn wir beten, so tut der Heilige Geist uns mit unaussprechlichen Seufzern unterstützen. Und dann heißt es weiter in Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die er auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich brauche nichts weiter dazu zu sagen, zu diesen Versen. Es ist eine Herrlichkeit, die da drin liegt, zu wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Christus haben als unseren Stellvertreter, der zu Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet und dessen Brüder wir nun geworden sind. Wir sind Erben und Miterben Christi. Das ist auch der nächste Punkt, den ich noch ansprechen will. Er geht nämlich noch weiter. Er sagt, sind wir Kinder Gottes, dann sind wir auch Erben Gottes. Das hat er in Vers 17 gesagt. Ein Erbe, er ist berechtigt, einmal die Erbschaft zu empfangen, das Erbe anzutreten. Meistens sind die Kinder, die natürlichen Kinder oder auch adoptierten Kinder, die Erben ihrer Eltern. Die Erbschaft, die man empfangen soll, sie steht einem zu und man wird sie erlangen. Die Erklärung bezeichnet die Erben genauer als Gottes Erben. Ja, von Natur aus sind wir Erben des Zorns. Ja, aber jeder, der ein Kind Gottes ist, er ist ein Erbe Gottes auch. Und diese Erbschaft, die kann man sich nicht verdienen. Gott in seiner Gnade, er nimmt Sünder in seine Familie auf, er gibt ihnen freigebig sein Erbe. Und wir haben eben schon gehört, der Heilige Geist, er ist dieses Unterpfand unseres Erbes. Er ist diese Zusicherung dafür, dass wir eines Tages das Erbe empfangen werden. Sein Heiliger Geist, von ihm lesen wir im Epheserbrief. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist, er bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind und auch, dass wir das Erbe empfangen. Es besteht eben darin, dass uns durch die Schrift klar wird, dass unser Glaube nicht auf uns selbst beruht, sondern auf dem Werk des dreieinigen Gottes, auf der Vorherbestimmung des Vaters, auf dem Sterben des Sohnes und der Berufung durch den Heiligen Geist. Und jetzt habe ich noch nicht erklärt, was denn dieses Erbe ist. Was bedeutet denn das Erbe Gottes? Diese Erbschaft, sie ist größer als alles, was wir uns hier auf der Erde vorstellen können. Es ist eine größere Ehre, dieses Erbe von Gott zu besitzen, denn der Erbe von dem reichsten Menschen der Welt zu sein oder von dem klügsten oder von dem berühmtesten. Anders formuliert, Gott selbst ist unsere Erbschaft. Er macht sie nicht nur zu seinen Erben, die seine Kinder sind, sondern er selbst ist ihr Erbbesitz, ihr Erbteil. So wie bei dem Stamm Levi, die kein Land hatten, wo es hieß, ja, ich bin ihr Erbteil. Dadurch bekommen sie, die Christen, die Gläubigen, wir bekommen dadurch Anteil an allem, was Gottes ist, was sein ist, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Weisheit, seine Macht, seine Wahrheit und Treue und gewiss jede Vollkommenheit Gottes ist unser Erbe. Alle Dinge, sie gehören denen, die Gott als ihren Gott und Vater haben. Und das fängt schon hier an. Das Evangelium gehört uns. Die Diener des Evangeliums, die Welt, was darin ist, Leben und Tod, das Gegenwärtige und Zukünftige, der Himmel und die Seligkeit, die Reichtümer der Herrlichkeit, des Königreichs, das ewige Leben, die Errettung, dieses Erbe ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich und wird, wie Petrus es schreibt, im Himmel aufbewahrt für uns. Und wir sind Empfänger dieses Erbes, aber nicht wir allein, sondern mit Christus. Und das ist das Letzte, was Paulus auch in diesem Text anspricht, mit Erben Christi. Erben mit Christus. Der Herr Jesus Christus, er ist natürlich in einer anderen Art und Weise als wir der Sohn Gottes. Ja, wir sind Söhne und Töchter Gottes, aber er ist der Sohn Gottes. Und er ist als Erbe eingesetzt über alle Ehren und Herrlichkeit des Himmels. Er ist nach Hebräer 1, 2, ja, der rechtmäßige Thronerbe und eingesetzt als Erbe über alles. Und Christen, wir, die Gläubigen, wir sind mit ihm verbunden. Und wir sind seine Freunde, so nennt er uns selbst. Unsere neue Identität ist in Christus und dann heißt das auch, dass wir mit ihm an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Er ist hingegangen in den Himmel vor uns, um uns eine Wohnung zu bereiten und er wird uns zu sich holen, damit auch wir sind, wo er ist. Johannes 14. Wir sind Söhne Gottes, doch anderer Art wie er. Der Herr Jesus Christus, er ist von seiner Natur her der Sohn Gottes, aber wir als Annahme als Gottes Kinder durch Adoption. Doch beide, Christus und seine Brüder, ja, seine Kinder, seine Schwestern, beide werden das ewige Erbe in Empfang nehmen. Wir lesen ja in dieser, haben wir gerade schon eben in Vers 29, dass diejenigen, die Gott vorherbestimmt hat, gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was für ein wundervolles Bild ist das. Stellt euch vor, eine große Familie mit vielen Kindern und sie sind glücklich zusammen, sie haben wunderbare Gemeinschaft und da ist der Erstgeborene unter seinen Brüdern. Was wäre das doch so traurig, wenn es nur ein Kind wäre, ja? Nein, aber es liegt daran, da ist der Erstgeborene unter seinen Brüdern. Es ist eine Pluralität, es ist eine große Familie Gottes, die Gemeinschaft hat. Da ist Gott, der Vater, da ist Christus, der Erstgeborene und da sind alle Gläubigen aller Zeiten, von Adam angefangen, über Seth, über Noah und so weiter, bis heute, die wir hier sitzen und an Christus glauben und alle zukünftigen, die noch durch unser Wort und was wir weiter sagen, zum Glauben kommen werden, ja, sie werden alle in dieser Familie zusammensitzen und es wird, ja, ein herrliches Bild sein. Der Herr Jesus Christus, er hat die Vorrangstellung, auch in Beziehung in dieser Erbschaft. Und lasst uns noch kurz über ihn nachdenken, über Christus, denn er ist es, der gelitten hat. Erinnert euch an Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, der Herr aber warf unser aller Sünde auf ihn. Ja? Wir hielten ihn von Gott geschlagen und bestraft, aber Gott hat unsere Sünde auf Christus geworfen in seinem Leiden. Und so hat er all die wunderbaren Vorrechte und Privilegien, die uns zugutekommen, für uns erworben. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Der Höhepunkt dieses Leidens, der Höhepunkt ist das Kreuz. Das Kreuz von Golgatha, wo wir den Herrn der Herrlichkeit für unsere Schuld und Sünde leiden sehen. Er ist es, der für uns gelitten hat und sein Leben in den Tod gegeben hat, damit wir aus der Sklaverei der Sünde befreit werden, damit wir die Kindschaft Gottes empfangen, damit wir Erben Gottes sein und damit wir Erben der Herrlichkeit mit ihm zusammen sein. Und wir lesen hier im Text, dass wir all dies empfangen, wenn wir denn mit ihm leiden. Das gehört dazu. Es heißt hier, wenn wir wirklich mitleiden. Bevor wir also das himmlische Erbe mit Christus im Himmel genießen können, so sollte unsere Erwartung hier auf der Erde sein, für ihn und mit ihm zu leiden. Unsere neue Identität in Christus, sie bedeutet auch, dass wir seinen Leiden gleichgestaltet werden. Der Herr Jesus Christus und sein Volk sind eins. Er hat gelitten, so werden auch wir leiden. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Aber wenn wir verfolgt werden, so leidet Christus auch mit uns und tröstet uns und ist bei uns. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder und so leiden wir gemeinsam. Als er litt, litten wir in ihm und durch ihn, als unser Haupt und Stellvertreter und so haben wir Anteil an den Früchten seines Leidens. Und wenn wir jetzt leiden in dieser Zeit, wenn die Gemeinde Gottes verfolgt wird, wenn wir geschmäht werden um seines Namens willen, wie Samuel vorgelesen hat im Psalm 44, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, wir werden getötet jeden Tag. Wenn diese Leiden über uns kommen, so leidet Christus mit uns. Und so leiden auch viele von uns unter Trübsalen gleicher Art wie er, aber doch mit dem Unterschied, dass er als Strafe für Sünden litt und wir nicht. Die Leiden Christi waren begleitet von einem gewaltigen Empfinden von Zorn und Schrecken, die unsere Sünden verdient haben. Aber unser Leiden ist häufig begleitet von Freude und Trost im Heiligen Geist. Schaut euch Paulus an, als er ins Gefängnis geworfen und geschlagen wurde, zusammen mit Silas um Mitternacht erklangen Lobgesänge im Gefängnis. Das Leiden Christi erwarb Verdienste, unser Leiden erwirbt sie nicht. Aber Christus erleidet mit den Seinen und tröstet und ermutigt sie. Und diese Ermutigung und dieser Trost, er kommt gerade dadurch, dass wir wissen, dass all unser Leiden zeitlich begrenzt ist. Der nächste Vers, Römer 8, Vers 18 heißt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist unser Trost. Die zukünftige Herrlichkeit, sie wird durch Leiden nicht getrübt. Sie wird vielleicht dadurch umso herrlicher. Der Text sagt, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Also durch alle Prüfungen und Leiden dieses Lebens hindurch gelangen wir zu dem, was unvergleichlich besser ist, die Verherrlichung. Und wenn Christus das zweite Mal wiederkommt, so werden die wahren Gläubigen, sowohl die Lebenden als auch die Toten, sie werden die völlige und endgültige Erlösung des Leibes erlangen. Und das und der Seele. Und das ist ihr endgültiger Status. Danach wird sich nichts mehr ändern. Gott wird alles zurechtbringen und das für alle Ewigkeit. So frage ich nun dich, der du dies hörst, weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Bist du ein Kind Gottes? Hast du Christus dein Leben anvertraut? Du brauchst Christus als deinen Retter, sonst bist du verloren. Und hast du die Sklaverei der Sünde hinter dir gelassen? Hast du die Kindschaft Gottes durch den Glauben an Christus empfangen? Wenn nicht, so flehe heute zu Christus. Bete heute zu Gott, dass er dir deine Sünden vergibt, dass er dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bekenne alle deine Sünden und komme im Glauben zu Christus. Und er verspricht in Johannes 6, alles, was zu mir kommt, ja, werde ich nicht hinausstoßen, sondern jeden, der zu Christus kommt, den wird er aufnehmen und den wird er nicht hinausstoßen. Ja, diese Verherrlichung, die folgen wird für einen jeden von uns, sie ist das Ende des heutigen Ausblicks. Unsere neue Identität in Christus, sie umschließt die Verherrlichung, die darin besteht, dass wir ihm gleichgestaltet werden, ihn für immer sehen und uns seiner ewig erfreuen, wenn wir mit ihm das Erbe im Himmel antreten. Ich hoffe, dass wir alle dabei sein werden. Amen.